Hier eignet sich auch die Einführung eines Ampelsystems in Teamsitzungen, wo man nach der Auslastung fragt. Beispielsweise grün würde bedeuten, bei mir ist alles okay, ich kann weitere Aufgaben übernehmen. Gelb würde bedeuten, momentan keine weiteren Aufgaben. Und rot, hier ist Handlungsbedarf.
Hör dich sicher. Der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Was ist Selbstgefährdung und was ist hybride Arbeit? Begriffe wie Homeoffice, mobile Arbeit, Coworking Space, Flexibilität durch die veränderte Arbeitswelt und Digitalisierung, erleichterter Zugang zu Informationen sind aktuell das neue Normal in der Arbeitswelt. Doch was macht das mit den Arbeitenden? Über diese und andere Fragen tauschen sich heute Nicole Deci und Andreas Krause in unserem Podcast miteinander aus. Hallo und herzlich willkommen. Stellt euch doch unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Danke, Markus. Ich bin Arbeits- und Organisationspsychologin und Referentin im Sachgebiet Arbeitspsychologie und Individualprävention bei der VBG und habe zuvor ganz viel in praxisnahen Forschungsprojekten mitgearbeitet und da zum Thema Arbeit, Gesundheit geforscht. Und zu unserem heutigen Thema, nämlich der Selbstgefährdung, habe ich promoviert. Deswegen bin ich, glaube ich, heute auch hier. Genau. Und sonst in meiner Arbeit achte ich immer ganz stark auf eine enge Verzahnung zwischen der Praxis, in dem Fall für unsere Mitgliedsbetriebe, der Forschung und der Lehre. So unterrichte ich an verschiedenen Universitäten und unterstütze aber auch aktiv Organisationen bei einer gesunden Arbeitsgestaltung. Derzeit arbeite ich zum Beispiel bei der Polizei Hamburg und entwickle dort Fragebögen, sodass die psychischen Gefährdungspotenziale der Schutzpolizei und des LKAs gemessen werden können.
Ja, mein Name ist Andreas. Ich stamme zwar eigentlich von der Nordseeküste aus Jever, aber bin jetzt schon seit 17 Jahren Professor für angewandte Psychologie hier in der Schweiz. Und unser Team, wir dürfen Tag ein, Tag aus uns mit der Frage beschäftigen, wie es gelingt, in doch dieser schnelllebigen Arbeitswelt die mentale Gesundheit eben von Erwerbstätigen zu erhalten und zu fördern. Da arbeiten wir auch eng mit Betrieben zusammen und aktuell dürfen wir beispielsweise mit den Bankverbänden in der Schweiz alle Finanzinstitute befragen, eine sogenannte Gesundheitsbefragung, die wir aktuell durchführen.
Ja, unser Titel heute heißt Selbstgefährdung. Wann bin ich denn als Mitarbeitende oder Mitarbeitender selbst gefährdet? Was sind Auslöser dabei?
Ja, die interessierte Selbstgefährdung ist zunächst mal ja so eine Art Überschrift für ganz unterschiedliche Bewältigungsstrategien, die Mitarbeitende im Alltag einsetzen, um mit Druck, um mit Unsicherheit bei der Arbeit umzugehen. Ich habe mal ein paar Zitate mitgebracht, jetzt aus dem Bankenprojekt. Hat zum Beispiel eine Kollegin gesagt, ja, ein bisschen Fieber hindert mich nicht daran, zur Arbeit zu kommen. Oder ein anderer Kollege, am Wochenende gehe ich meistens am Samstagvormittag noch einmal einen halben Tag arbeiten. Anderes Beispiel, immer während den Ferien schaue ich täglich Mails an. Das sind so Beispiele, so Hinweise auf interessierte Selbstgefährdung. Es kann also bedeuten, dass man im Urlaub arbeitet, am späten Abend, dass man trotz Erkrankung arbeitet, der sogenannte Präsentismus, dass ich auf Erholung, auf Freizeit verzichte, auf Pausen, auf sozialen Austausch oder vielleicht auch stimulierende Substanzen nehme. Also ganz unterschiedliche Verhaltensweisen.
Ja, also die Verhaltensweisen kommen mir ehrlich gesagt auch nicht fremd vor. Das kenne ich durchaus auch von mir selber. Nur ist natürlich die Frage, wenn ich da jetzt grundsätzlich für mich damit okay bin, ist das dann überhaupt schlimm?
Ja, das kann sogar mit sehr positiven Gefühlen einhergehen. Also ich kann ja zum Beispiel stolz sein, ne, weil ich zum Beispiel die Radiosendung oder den Podcast noch erstellen konnte unter Zeitdruck. Und auch in Organisationen ist es natürlich so, dass man häufig positive Rückmeldungen bekommt. Also da ist eine Kollegin, die die Extrameile geht, ne, raus aus der Komfortzone, wie es so schön heißt in Betrieben. Und wenn ich jetzt einmal mit leichtem Fieber noch, ja, dennoch dann arbeite, vielleicht auch zu Hause, da geht die Welt sicher nicht gleich unter. Oder wenn ich auch mal am Sonntag arbeite, um nochmal eine wichtige Sitzung vorzubereiten. Das hat nicht sofort stark negative Auswirkungen, sondern die Frage ist eher, wie groß ist die Dosis und ist es schon eine Gewohnheit? Also wenn ich bei jeder Erkrankung denke, ich muss doch arbeiten, dann wirkt sich das ganz sicher früher oder später negativ aus. Oder wenn ich bei der Wochenendarbeit, wenn ich jedes Wochenende sage, jetzt muss ich aber noch mal ran, ich muss jetzt noch mal da was Wichtiges vorbereiten, dann wird sich auf die Dauer die Wahrscheinlichkeit für Erkrankungen tatsächlich erhöhen. Also wenn sich solche Routinen entwickeln, dann macht es Sinn, tatsächlich von Selbstgefährdungen zu sprechen.
Ja, spannend. Und das merken ja die Menschen dann normalerweise auch. Und warum wird es dennoch gemacht, gerade bei den abhängig Beschäftigten?
Ja, also ein Grund besteht darin, dass auch wenn ich abhängig beschäftigt bin, auf ganz unterschiedlichen Hierarchieebenen, dass ich inzwischen doch eine ganze Menge Verantwortung auch zu übernehmen habe. Und das ist dann besonders offensichtlich, wenn man zum Beispiel irgendwelche Key-Performance-Indikatoren hat in der Organisation oder bestimmte Kennzahlen, bestimmte Ziele, die vorgegeben werden. Also wenn in der Organisation auch deutlich gemacht wird, hey, das musst du schaffen, um deine Arbeit, um dich letztendlich zu legitimieren in dieser Organisation. Und das erzeugt einen gewissen Druck und entsprechend interessiert bin ich daran, diese Ziele zu erfüllen, diese Kennzahlen zu erreichen und vielleicht auch mal phasenweise eine Leistungsgrenze zu überschreiten. Und dieser Begriff der interessierten Selbstgefährdung meint eben, dass ich ein Interesse habe, erfolgreich zu sein, mich zu legitimieren. Und nicht, dass ich Interesse habe an der Selbstgefährdung, sondern es geht, der Begriff soll eben hervorheben, dass ich ein Interesse habe, diese extra Meile zu gehen, um entsprechend positiv dazustehen in der Organisation.
Und inwiefern kommt es dann zu den negativen Auswirkungen auf die Gesundheit?
Ja, die Auswirkungen entstehen vor allem über einen längeren Zeitraum. Das heißt, wenn ich jetzt einmal am Wochenende arbeite oder einmal länger als 10, 11, 12 Stunden arbeite an einem Tag, dann habe ich natürlich noch keine weitreichenden Konsequenzen. Das heißt, das kann ich durch eine Pause relativ gut wieder ausgleichen. Und jetzt gibt es eben bestimmte Strategien, bei denen man schon sehr gut weiß, dass sie auf die Dauer negative Auswirkungen haben. Ist also auch empirisch nachgewiesen. Besonders offensichtlich ist es dann, wenn ich auf ausgleichende Freizeitaktivitäten verzichte. Das hängt besonders stark mit solchen Phänomenen wie Erschöpfung zusammen. Also ich kann durchaus auch mal in der Freizeit arbeiten. Viel negativer wirkt sich dieser Verzicht auf Ausgleich aus. Das ist zum Beispiel etwas, was wir ableiten können aus unseren Studien. Und was ich persönlich noch erstaunlich fand, war eine Strategie, die man vielleicht erstmal nicht so auf dem Schirm hat, nämlich die Strategie Reduzieren von Qualität. Und zwar eine Reduktion, die jetzt darüber hinausgeht, jetzt über Zeitmanagement nach dem Motto, ich setze jetzt mal Prioritäten, sondern die noch ein bisschen weiter geht. Und zwar so weit geht, dass man an den Schnittstellen, vielleicht auch zu Kunden, nicht mehr das abliefert, was man eigentlich abliefern soll. Weil man eben sagt, ich schaffe das nicht im Rahmen dieser zeitlichen Vorgaben. Und da konnten wir eben auch zeigen, dass diese Strategie auch auffallend hoch mit Erschöpfung zusammenhängt.
Ja, ich meine, da kommt es dann ja schnell dazu, dass so eine Spirale praktisch sich dann irgendwie so nach und nach entspinnt. Aber ich würde gerne die Nicole mit reinholen. Wie ist es denn beim hybriden Arbeiten? Gibt es diese Mechanismen da auch?
Also wir gehen davon aus, dass es diese Mechanismen tatsächlich im hybriden Arbeiten auch gibt, weil einige der Aspekte, die zur Selbstgefährdung führen, bei der hybriden Arbeit besonders gegeben sind. Beispielsweise haben wir hier höhere Freiheiten bei der Wahl des Arbeitsortes und der Arbeitszeit und damit auch höhere Anforderungen an die Selbstregulation. Das heißt, ich muss vermehrt selbst die Verantwortung übernehmen für die eigene Arbeitsplanung, die eigene Arbeitsumsetzung und die Zielerreichung. Und damit binde ich mich auch an die Zielerreichung. Das heißt, die Zielerreichung wird auch zum persönlichen Erfolg. Und da können eben bei Zielerreichung ganz positive Emotionen entstehen, bis hin zur Selbstwertsteigerung. Wir Menschen streben kontinuierlich nach einem höheren Selbstwert, so dass das Erreichen des Erfolges durch Selbstgefährdung sich selbstständig verstärken kann. Was dann wiederum dazu führt oder führen kann, dass Routinen etabliert werden, selbstgefährdendes Verhalten häufiger zu zeigen. Das ist das eine, also das Gefühl, ich bewirke tatsächlich etwas mit dem Verhalten und es tut mir gut, erstmal kurzfristig, weil es sich gut anfühlt. Wir kennen ja auch noch andere nicht so gut funktionierende Bewältigungsstrategien. Also wir gehen davon aus, dass es Selbstgefährdung eine Bewältigungsstrategie ist und zwar für schlechte Arbeitsbedingungen, die auch im hybriden Kontext auftreten können. Das heißt, die Selbstorganisation an sich ist noch gar nicht das Problem, sondern das Problem entsteht vielmehr, wenn hybride Arbeitsbedingungen schlecht ausgestaltet sind. Dazu zählt zum Beispiel eine hohe Arbeitsmenge, viele Meetings, die sich aneinander reihen oder auch hinzukommende unsichtbare Aufgaben durch die Selbstregulation und aber auch die Selbstorganisation des Teams, erhöhte Abstimmungsprozesse, aber auch ein Mangel an Ressourcen wie mangelnde soziale Unterstützung. durch Kollegen und Kolleginnen und der Führungskraft, weil es potenziell gar nicht mehr so auffällt, weil man sich nicht kontinuierlich sieht und damit auch Unterstützungsbedarfe der Kollegen und Kolleginnen der Mitarbeitenden seltener auffallen. Zusätzlich, und das ist damit verbunden, fallen bei der Selbstregulation im Homeoffice also externe Quellen für eine gesundheitsförderliche Regulation weg. Das heißt, ich werde potenziell weniger von meinen Kollegen angesprochen, ob es mir gut geht, sondern ich muss mich da mehr selbst überwachen. Das ist auch noch etwas, was mit dazu kommt. Und die Selbstgefährdung, das hatte ich schon gesagt, dient dazu oder kann dazu dienen, dass Arbeitnehmende versuchen, trotz der schlechten Arbeits- und Rahmenbedingungen weiterhin ihre Arbeitsziele zu erreichen. Und Klassiker wäre da eben eine hohe Arbeitsdichte, die man im Blick haben sollte.
Ja, du hast gerade ein wichtiges Stichwort schon gegeben, die Führungskraft. Also es geht auch um die Führung auch beim hybriden Arbeiten. Welche Rolle spielt die denn in dieser Geschichte?
Also hybride Führung im hybriden Kontext bedeutet Führung auf Distanz. Und das wiederum ist verbunden oder kann verbunden sein mit, dass Führungskräfte weniger Einblicke haben in die Verhaltensweisen der Mitarbeitenden. Selbstgefährdende Verhaltensweisen potenziell gar nicht so auffallen, wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nicht mehr abends im Büro sitzt, sondern jetzt im Homeoffice vor dem Rechner. Aber auch, dass die Arbeitsmenge des einzelnen Mitarbeiters, der einzelnen Mitarbeiterin schlechter einsehbar wird und damit auch Überlastungssituationen tendenziell schwieriger zu erkennen sind. Hier können Führungskräfte aber super gegensteuern, beispielsweise zu einer fremdachtsamen Führung, dass ich also darauf achte, ob sich bei meinem Gegenüber Frühwarnsymptome zeigen, zum Beispiel in Teammeetings oder indem ich mal nachfrage, wie geht es euch. Hier eignet sich auch die Einführung eines Ampelsystems in Teamsitzungen, wo man nach der Auslastung fragt. Beispielsweise grün würde bedeuten, bei mir ist alles okay, ich kann weitere Aufgaben übernehmen. Gelb würde bedeuten, momentan keine weiteren Aufgaben. Und rot, hier ist Handlungsbedarf. Ich bin gerade überlastet und ich würde mir wünschen, dass ich Unterstützung erfahre. Auch eignet sich, dass man die Auslastung der Kollegen und Kolleginnen sichtbar macht, beispielsweise auf einer Art Kanban-Board, wie wir es aus dem agilen Arbeiten kennen, wo man dann pro Mitarbeiter sieht, wie viele Aufgaben haben die Personen aktuell und man sieht die Gesamtaufgaben des Teams und kann so Überlastungssituationen besser sichtbar machen, besser feststellen. Das Schöne ist, dass sich fremdachtsame Führung und gesunde Führung gut trainieren lassen, gut erlernen lassen. Hier haben zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen der Medical School Hamburg bzw. Universität Hamburg und der HSU hier auch in Hamburg tolle Konzepte entwickelt. Also die Universitäten hier in Hamburg sind stark, wenn es um das Thema geht, gesunde Führung, und die Konzepte lassen sich prima auf den hybriden Kontext übertragen.
Ja, da entwickelt die Führung natürlich eine soziale Dynamik. Gibt es das denn in der hybriden Arbeit bei anderen sozialen Dynamiken auch, sodass die Selbstgefährdung weiter begünstigt wird?
Anzusprechen wären hier einerseits die Teambedingungen, die Teamkultur und andererseits die Organisationskultur. Bleiben wir erstmal bei den Teambedingungen. Ein wichtiger Mechanismus sind hier beispielsweise die Erreichbarkeitserwartungen. Also wann sind meine Kollegen und Kolleginnen für mich erreichbar? Welche Erwartungen habe ich dort? Beispielsweise auch, wenn Kolleginnen und Kollegen im Teilzeit tätig sind. Aber auch, welche Erwartungen haben die Kollegen und Kolleginnen und die Führungskräfte an mich? Insbesondere, wenn wir uns nicht dauerhaft gemeinsam im Büro sehen. Hier ein Klassiker, der mir während eines Projektes begegnet ist. Eine Führungskraft, die zur Tatortzeit, also Sonntagabends, E-Mails verschickt und damit unweigerlich, entweder bewusst oder unbewusst, Signale sendet an die Mitarbeiter. Signale, die dann von den Mitarbeitenden wieder interpretiert werden. Zum Beispiel wird dieses Signal so gelesen: Ich als Führungskraft bin erreichbar und arbeite, also gehe ich davon aus, dass ihr als meine Mitarbeitenden auch arbeitet. Und dieses Signal kann so ankommen und so interpretiert werden, obwohl es die Führungskraft nie so gemeint hat. Das heißt, es muss nicht mit der realen Erwartungshaltung der Führungskraft übereinstimmen. Und hier lohnt es sich, als Team ins Gespräch zu gehen über die Erwartungen oder aber auch die Nutzung von E-Mail-Funktionen, sodass die E-Mail zwar sonntagabends noch geschrieben werden kann, aber nicht mehr rausgeschickt wird. Ein zweiter sozialer Mechanismus sind soziale Ansteckungsprozesse. Also dass sich Teammitglieder gegenseitig im Verhalten anstecken. Beispielsweise bei Präsentismus könnte ich den Gedanken haben, meine Führungskraft oder meine Kollegin war ja letztens auch krank und hat an der Teamsitzung teilgenommen. Es wird schon nicht so schlimm sein. Das Teammeeting mache ich zumindest mit. Oder den heutigen Tag schaffe ich schon. Eng verbunden mit dem Mechanismus, dass ein schlechtes Gewissen entsteht, wenn ich mich krank melde, weil dann meine Kollegen und Kolleginnen meine Aufgabe übernehmen müssen. Und dann hatte ich zum Schluss noch die Unternehmenskultur angesprochen, also die geteilte Werte und Verhaltensnormen, die maßgeblich das Verhalten der Mitarbeitenden und der Führungskräfte bestimmen. Also eine selbstgefährdungsbegünstigende Unternehmenskultur wäre beispielsweise, indem man Lob bekommt für Überstunden und Tadel dafür, dass man in die Pausen geht, beziehungsweise tatsächlich in den Feierabend. Es gibt aber auch beispielsweise Slogan, mit denen man arbeitet, die zu einer ungünstigen Unternehmenskultur beitragen können. Oder beispielsweise, dass das Arbeiten an der Leistungsgrenze und über die Leistungsgrenze hinaus eben gern gesehen wird in der Organisation.
Da würde ich gerne noch mal einen Blick in die aktuelle Forschung, also zu Andreas, werfen. Wie ist es denn mit der Selbstgefährdung bei hybrider Arbeit? Kann man da aktuell sagen, dass das eher vermehrt oder eher vermindert auftritt?
Ja, da kann man, glaube ich, sogar viele richtige Antworten geben. Also es ist tatsächlich, gibt es einen bunten Blumenstrauß an Forschung inzwischen. Wenn wir etwas zurückschauen, so ein paar Jahre zurück, da sah es noch relativ eindeutig aus. Da hat man also geguckt, okay, jetzt wenn wir die Kolleginnen und Kollegen betrachten, die einen großen Anteil haben an Arbeit außerhalb jetzt des Stammarbeitsplatzes, also die sehr mobil arbeiten, dann größeren Anteil haben. Da hat man in der Regel zeigen können, dass dort tendenziell mehr Selbstgefährdung auftritt. Und zwar konnte man das daran festmachen, dass diese Personengruppe, dass die eben im Durchschnitt mehr arbeiten, dass sie eher auf Freizeit verzichten und vor allem, dass sie mehr Konflikte zwischen Arbeit und Privatleben berichtet haben. Das waren keine riesigen Zusammenhänge, es sind also eher schwache Effekte, aber das hat sich relativ stabil gezeigt vor einigen Jahren. Und jetzt hat sich was geändert. Also was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist noch interessant. Damals hat man auch eine Empfehlung abgeleitet, dass man gesagt hat, es macht Sinn, 2, vielleicht 2,5, maximal 3 Tage auch von unterwegs, vielleicht im Homeoffice zu arbeiten. Dann überwiegen die Vorteile, aber sicher nicht mehr. Das war so eine Kernaussage, die man da aus einzelnen Studien abgeleitet hatte. Und jetzt hat natürlich die Corona-Pandemie hat natürlich einen Wahnsinnsschub ausgelöst in Richtung hybrider Arbeit. Etwa jede zweite Person kann, darf hybrid arbeiten. Und diese Beschäftigten genießen das häufig auch. Also die sehen die Freiheiten, die damit verbunden sind, wenn etwa jetzt nicht mehr gependelt werden muss zum Arbeitsplatz, also man dort auch Zeit spart. Und das heißt, für viele Personen ist dieses hybride Arbeiten auch sowas wie ein Privileg. Und wenn wir jetzt zum Beispiel gucken auf eine aktuelle Gefährdungsbeurteilung, die wir in einem IT-Unternehmen in Deutschland durchführen durften, also ein sehr großes mit mehreren tausend Mitarbeitenden, da hat sich zum Beispiel gezeigt, dass dieser zeitliche Anteil von Arbeit außerhalb des Stammarbeitsplatzes, also außerhalb des Büros, dass der weder mit Gesundheit noch mit dem Ausmaß an Selbstgefährdung zusammenhing. Ja, das ist etwas, was wir aus anderen Studien jetzt auch ableiten, dass diese Zusammenhänge eben nicht mehr so zum Vorschein kommen, wie wir das kennen. Und in diesem IT-Unternehmen kann man das dann sehr schön aufzeigen, dass man sehen kann, aha, es ist viel wichtiger, etwa wie hoch die Arbeitsmenge ist, ob man realistische oder unrealistische Zielvorgaben hat und auch wie viel Autonomie man tatsächlich hat. Das wirkt sich viel stärker aus auf das entgrenzte Arbeiten, auf Arbeiten trotz Erkrankung beispielsweise, viel stärker als die Frage, wie groß ist jetzt mein Anteil an Arbeit außerhalb des Büros. Und das bedeutet also, dass die Frage, wie viel ich jetzt hybrid arbeite, in dem Sinne, dass ich außerhalb des Büros auch arbeite, dass das für sich genommen gar nicht mehr so eine starke Aussagekraft hat. Wir müssen also viel genauer gucken, beispielsweise verstehen, was sind das eigentlich für Aufgaben? Muss ich viel mit anderen zusammenarbeiten, in Interaktionen, ne, dafür dann vielleicht auch vor Ort arbeiten? Habe ich eher Aufgaben, wo ich mich konzentrieren muss, wo ich vielleicht im Großraumbüro sogar gestört werde, wenn ich vor Ort bin? Also das müssen wir uns viel genauer angucken, um dann wirklich dann das präzise auch vorhersagen zu können.
Das ist ja wirklich interessant. Gibt es da noch weitere Beispiele, wo man sich das ein bisschen konkreter vorstellen kann?
Ja, vielleicht ein Beispiel, was ich beeindruckend fand, war eine Studie von einem Kollegen, Johann Weichbrot, auch hier an der Fachhochschule. Und er hatte jetzt so einen Glücksfall, und zwar konnte er ein Ministerium in Hessen untersuchen. Und die hatten uns bereits kontaktiert, bevor die Pandemie gestartet war. Und interessanterweise gab es dort eine Initiative, dass gesagt wurde, wir wollen dieses hybride Arbeiten. Also die haben dort damals mit dem Begriff des mobilen Arbeitens haben die gearbeitet, haben gesagt, wir wollen das ausbauen, wir wollen das stärken. Wir wollen nicht mehr, dass das so etwas ist, wo ich abhängig bin von meiner direkten Führungskraft, sondern wir wollen, dass alle Mitarbeitenden die Möglichkeit haben, entsprechend auch hybrid zu arbeiten. Das war so eine Führungsentscheidung. Und das war damals aber durchaus auch mit Skepsis beäugt worden von anderen Führungskräften im Ministerium. Und das durfte der Johann Weichbrot eben begleiten. Es gab also erstmal eine Testphase mit ersten Teams. Und dabei wurde eine sogenannte Teamcharter entwickelt. Das heißt, die Teams haben miteinander genau geklärt, bestimmte Fragen etwa, wie sieht's aus mit der Erreichbarkeit? Von wann bis wann muss man arbeiten? Wann sehen wir uns vor Ort? Das heißt, da wurden eine ganze Reihe von Fragen sauber ausgearbeitet. Und dann hat sich, also diese Testphase war positiv. Und dann kam die Pandemie. Und dieses Ministerium war dadurch sehr gut vorbereitet und ist dann auch durch diese Phase sehr gut durchgekommen. Also sie haben bis jetzt, bis zum aktuellen Zeitpunkt, haben die daran festgehalten, dass dort die Mitarbeitenden tatsächlich ungefähr so viel mobil hybrid arbeiten können, wie sie auch tatsächlich möchten. Das haben die also konsequent umgesetzt und wir haben positive Auswirkungen gesehen, tatsächlich auf die Gesundheit, auf die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben. Das heißt, für die meisten Mitarbeitenden konnten wir dort also eine positive Auswirkung feststellen.
Ja, gibt es noch ein weiteres Beispiel?
Ja, also ich glaube, bei der Selbstgefährdung muss man ja immer davon ausgehen, dass es auch sowas wie ein soziales Spiel ist. Also da passiert was, da gibt es eine Eigendynamik. Und wir hatten etwa bei den Banken, die ich vorhin angesprochen hatte, da haben zum Beispiel Personen sehr Unterschiedliches darüber berichtet, wie es konkret zum Beispiel in ihrer Filiale genau ablief. Ich habe jetzt tatsächlich noch mal ein Zitat rausgesucht. Da hat sie dann, die Kollegin dann gesagt, ja, das Einzige, was es heißt, trage es im Kalender ein, dass wir wissen, wo du bist und gut ist. Also so als Beispiel dafür, dass ein Vertrauen da ist, dass man dort entsprechend das vernünftig dokumentiert und dass man sich dann auch, dass man weiß, wann man sich erreichen kann. Oder ein anderer Kollege hatte gesagt, also dass man zu Beginn Angst hatte, dass wir jetzt irgendwelche Probleme bekommen, wenn wir mal Zeit kompensieren wollen oder finden, hey, ich war gestern da bis 20 Uhr, heute komme ich erst um 10, dass das Diskussionen gibt. Aber das war dann nie der Fall. Also es ist möglich, über die Führungskräfte das entsprechend positiv zu gestalten.
Also eine Menge Autonomie, eine Menge Flexibilität, die dann natürlich auch eine Eigendynamik entfalten kann. Würde ich vielleicht noch mal kurz zu Nicole blicken. Wie ist es denn, wie stelle ich denn überhaupt fest, also wenn ich jetzt zu Hause bin oder auch im Büro oder im Coworking Space oder so, wie stelle ich denn fest, dass ich mich selbst gefährde?
Ja, das ist eine spannende und ganz wichtige Frage, gerade wenn ich allein zu Hause sitze. Und die zentrale Frage ist hierbei, wann zeige ich denn kritisches Verhalten? Also eine einmalige Selbstgefährdung, einmaliges Arbeiten nach 20 Uhr am Feierabend ist jetzt erstmal nichts Schlimmes. Das kann unser System sehr gut verkraften. Problematisch wird es eben, wenn Erholungspausen immer wieder ausfallen und ich deswegen erschöpft bin und diese Erschöpfung nicht mehr wahrnehme, es also zur Routine wird. Deswegen ist es immer eine Frage nach der Dosis und die kann ich aber gut reflektieren. Das heißt, ich muss mich selbst fragen, welche Verhaltensweise ich zeige. Und hier lohnt sich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung der Selbstbeobachtung. Und zwar einmal mit Blick auf die eigene Arbeitssituation und andererseits aber auch auf mich selbst und mein Verhalten. Also mit Blick auf die Arbeitssituation, sich beispielsweise Fragen zu stellen, arbeite ich häufig unter hohem Zeitdruck, zum Beispiel so, dass Termine aneinandergereiht sind und ich kann keine Pause mehr nehme, wie häufig kommt das vor, vielleicht mal sich auf die letzten 3 Wochen beziehen, wie häufig ist ein solches Verhalten vorgekommen oder habe ich so viele enge Deadlines, dass ich auch nach Feierabend häufig arbeite oder am Wochenende weiterarbeite. Das ist einerseits der Blick auf die Arbeitsbedingungen, wobei ich hier betonen möchte, dass natürlich die Führungskräfte und die Organisation zentral sind für die Gestaltung der Arbeitsbedingungen und da auf die Verantwortung für die Gestaltung der Arbeitsbedingungen tragen. Und das Zweite hatte ich ja gesagt, der Blick auf die, also eine Art Selbstbeobachtung. Einerseits ein Blick auf die Arbeitszeiten, dann aber auch ein Blick auf die Freizeit und meinen Ausgleich, ein Blick auf meinen Umgang mit Krankheit und dann noch auf meine Offenheit. Beim Blick auf die Arbeitszeiten kann man sich zum Beispiel fragen, wie häufig habe ich in den letzten Monaten länger gearbeitet, gab es Wochen, in denen ich nach Feierabend am Wochenende weitergearbeitet habe, also sehr nah an den Fragen, die ich eben schon erwähnt hatte zu den Arbeitsbedingungen. Beim Blick auf die Freizeit und den Ausgleich, zum Beispiel sowas wie, habe ich soziale Beziehungen aufgrund der Arbeit vernachlässigt, habe ich häufiger Freizeitaktivitäten ausfallen lassen oder bin ich nicht mehr mit zur Familienfeier gefahren, habe ich das Abendbrot häufiger stehen lassen. Dann beim Blick auf den Umgang mit Krankheit, nehme ich beispielsweise Medikamente ein, um an diesem Tag arbeitsfähig zu sein, also wenn ich krank bin, im Krankheitsfall arbeitsfähig zu sein. Und wie gehe ich überhaupt damit um, wenn ich krank im Homeoffice bin? Und mit Blick auf die Offenheit, also wie offen bin ich eigentlich momentan zu mir selbst und zu anderen in Bezug auf meine Arbeitssituation? Halte ich beispielsweise Informationen zurück, die bedeuten, dass ich ein Projekt nicht schaffe? Gebe ich nicht zu, dass ich momentan überlastet bin? Oder verstecke ich sogar Überlastungssymptome? Da hatten wir vorhin, oder ich hatte erwähnt, dass es möglich ist, so ein Ampelsystem einzuführen, wo Überlastungssymptome kenntlich werden. Das bedingt natürlich ein Vertrauen im Team, so dass ich die Offenheit zeigen kann. Hier ist aber auch der soziale Kontext wieder sehr wichtig. Und zwar fällt es irgendwann auch meinem sozialen Umfeld auf, dass ich mich selbst gefährde. Die Selbstgefährdung hat nämlich unmittelbare Auswirkungen auf mein Gegenüber, auf die Leute, mit denen ich meinen Alltag verbringe. Beispielsweise, weil meinem Gegenüber Frühwarnsymptome meinerseits aufzeigen, ich zum Beispiel häufiger über Kopfschmerzen klage, starke Müdigkeit oder wenn ich weniger an Freizeitaktivitäten teilnehme, früher beispielsweise immer mit dem Partner wandern gegangen bin, spazieren gegangen bin und dies ausfalle, fällt das natürlich auch meinem Gegenüber auf. Aber auch die Stimmung, die sich verändern kann. Beispielsweise, dass ich emotionaler, gereizter reagiere aufgrund der bereits eingetretenen Erschöpfung. Deswegen lohnt sich auch ein Blick darauf, ob ich bereits von meinem Gegenüber auf ein verändertes Verhalten, eine veränderte Stimmung, veränderte Emotionen angesprochen wurde. Ein dritten Punkt noch, es gibt auch Tools, um sich selbst zu überprüfen, ob ich selbstgefährdendes Verhalten zeige. Da gibt es beispielsweise den Selbstcheck der VBG, den wir hier auch nochmal verlinken können. Und ich glaube, Andreas, du hast da auch noch 2 Beispiele.
Genau, vielleicht das kann man ja dann verlinken. Wir haben hier mit einer Krankenversicherung in der Schweiz zusammenarbeiten dürfen, sogenanntes präventives Gesundheitsassessment, also ein Tool, was frei verfügbar ist. Und wo man eben ja so ein Selbstcheck machen kann. Das heißt, man geht einmal so ein paar Aussagen durch und bekommt direkt danach ein individuelles Feedback, an welchen Stellen man auffällig ist im Vergleich jetzt zur bisherigen Referenzstichprobe, dass man also da eine Einordnung hat, okay, worüber sollte ich vielleicht nachdenken, an welchen Stellen könnte ich dann ansetzen, was dann auch eine Basis sein könnte, um dann zum Beispiel auch ein Gespräch mit einer neutralen Person noch zu führen oder das vielleicht sogar mitzunehmen zur eigenen Führungskraft, wenn da die Beziehung gut gestaltet ist. Also da gibt es ausreichend Möglichkeiten, da auch mal so einen kleinen standardisierten Test durchzuführen.
Ja, also eine kleine Nachfrage hätte ich da auch noch. Daher werden wir uns in der nächsten Folge näher mit den individuellen Leistungsvoraussetzungen und auch mit den präventiven Maßnahmen beschäftigen. Heute noch einen schönen Tag euch beiden und bis bald.
Vielen Dank, Markus.
Ja, vielen Dank, Markus.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast@vbg.de sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.